Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Genau. Da sage ich jetzt immer, ich bin der Philipp und mit dabei heute der Timo.
Servus.
Genau, sag ruhig Servus. Du musst keine Angst haben. Und der Tobi.
Hallöchen, Popöchen.
Na. Wow. Wow, der Tobi ist krass ausgeschlafen. Ich glaube, der ist gerade erst aufgestanden.
Tobi ist wirklich erst vor 2,5 Stunden aufgestanden.
Ja, guck an.
Ich habe aber auch noch bis 2 Uhr heute Nacht gearbeitet.
Heute Abend? Gestern Abend. Du hast wirklich zu lange geschlafen. So, pass auf, ich mache jetzt eine Einleitung. Jetzt geht's los. So, wir sind hier gerade am frisch vergangenen Race Weekend zum dritten Rennen der dritten Saison nach 3 Monaten Winterpause und feiern den dritten Sieg für Buemi in Buenos Aires und wir sind zu dritt.
Wow.
Finde ich spannend. Finde ich richtig toll.
Mind blown.
Das ist krass.
Ich bin ganz aus dem Häuschen.
Ja, ich merke schon. Also es ist schon richtig beeindruckend, wie du auch jetzt gerade hier steil gehst. Aber lass uns doch mal zum Thema kommen, oder?
Ja.
Das Rennen ist ja jetzt noch nicht lange zurück. Wir haben das alle noch frisch im Gedächtnis und deswegen können wir da auch ganz wunderschön drüber sprechen. Aber bevor wir zum Rennen kommen, hätte ich noch eine... Nee, stimmt gar nicht. Noch keine Frage, sondern dann demnächst Frage. Bevor wir zum Rennen kommen, sollten wir vielleicht kurz die Strecke ein bisschen beleuchten. Die meisten wissen wahrscheinlich die Eckdaten in- und auswendig, aber trotzdem sollten wir uns kurz nochmal zu Gemüte führen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Buenos Aires, Argentinien, Südamerika. Was macht die Strecke aus? Timo ist der Mann, der das immer weiß.
Ja, die Strecke ist meiner Meinung nach eine der besten überhaupt, jetzt auch in der dritten Saison gewesen. Ist halt extrem schnell, also es gibt zum einen so ziemlich, ich glaube es ist sogar die längste Gerade im ganzen Kalender, die Start-Ziel-Gerade. Daraus ergibt sich auch dann die Tatsache, dass es da die höchste Geschwindigkeit erreicht wird, der ganzen Saison mit zwischen 205 und 210 km/h. Dann harte Bremszone am Ende und diese wunderschöne Linkskurve. Dann kommt ein langes Stück wieder Vollgas, bis es dann in diese coole Kombination der Kurven 4, 5 und 6 geht, mit der engen Haarnadel dazwischen, wo wir auch in Kurve 4 einige Unfälle gesehen haben gestern am Samstag. Ja, dann in der Kurve 5 gab es ein paar Dreher, die waren weniger spektakulär. Und dann Kurve 6 hat es zum Beispiel ja dann den Pechito Lopez rausgehauen während des Qualifyings. Also die drei Kurven haben es echt in sich gehabt. Dann am Ende diese wunderbare Schikane an dem Brunnen vorbei, extrem schnell. Also wir haben jetzt 3 Jahre lang diesen Circuito de Puerto Madero gesehen und einfach ein Hammerkurs.
Der wird mir echt fehlen.
Ja, mir auch. Nächstes Jahr geht's ja leider dann auf eine andere Strecke in Buenos Aires. Da geht wirklich was, ein toller Kurs verloren, der Formel E.
Tja, eigentlich schade. Ja gut, so viel zur Strecke. Ich hätte dann jetzt noch die Frage, die ich gerade eigentlich schon stellen wollte. Was war denn jetzt mit dem Regen?
Ja, schöne Geschichte.
Tobi, wo war der Regen?
Letzte Woche, Polen war offen, ne? Ja. Alle Medien dieser Welt haben geschrieben, oh, es wird regnen, Jungs, es wird regnen, das sage ich euch, es regnet. Und es hat aber keinen einzigen Tropfen geregnet. In der Nacht vorher hat es geregnet, da haben einige Journalisten getwittert, oh, ich bin gerade aufgewacht vom Gewitter. Aber dann ist die Wolke halt irgendwie dann doch ein bisschen schnell Richtung Uruguay und Atlantik abgezogen und dann hat es halt einfach... Ja, erstes Training war es noch ein bisschen bewölkt, aber dann war halt auch irgendwann Sense.
Ja, wenn mehr feucht warm dann so.
Richtig, das war dann nämlich wieder so ein Hitzerin. Also ich habe ein bisschen die Hoffnung gehabt, weil ich das Radar gehabt habe, dass es vielleicht noch so ganz kleine Regenwölkchen geben könnte, kurz vor der Session, aber die haben sich dann auch am Stadtrand aufgelöst. Kurz vor Quali und zweites freies Training gab es noch kurze Regenwolken davor, aber die haben sich dann auch aufgelöst am Stadtrand. Und dann war Sense.
So am frühen Morgen, da sah es ja eigentlich noch ziemlich düster aus. Also als das erste freie Training losging, war eigentlich doch ganz schön grau der Himmel. Aber naja, es ist letztlich nichts runtergekommen, hat sich dann alles verzogen und dann wurde es halt ja so um die 30 Grad. Also war schon eines der heißeren Rennen in jeder Hinsicht.
Ja, das stimmt. Ein paar schöne Momente gesehen. Aber da gehen wir gleich drauf ein. Wir könnten noch mal kurz so 1 bis 3 Sätze verlieren über Qualifying/Superpole, so nur die Highlights.
Also in der Super Bowl oder generell im Qualifying hat mich die Gasly echt überrascht gestern. Generell war erstaunlich, dass die Zeiten im Qualifying relativ langsam waren. Also im Vergleich zum zweiten freien Training beispielsweise ging es in der Gruppenphase erstmal recht langsam zugange. wir hatten erst gedacht, irgendwie in der ersten Gruppe, dass da, was ist da los? Hat sich die Strecke verändert? Da ist zum Beispiel Sam Bird, der eigentlich meiner Meinung nach auch ein Kandidat für die Pole gewesen wäre. Ist gar nicht so gut zurechtgekommen, hat auch ein paar kleine Fehler drin. Hm. Mitch Evans hingegen hat das besser gemacht, hat wirklich alles rausgekitzelt aus dem Jaguar und die Strecke wurde dann auch zumindest ein bisschen schneller bei den anderen Gruppen. Gruppe 2 zum Beispiel, die sagenumwobene Todesgruppe, von der dann tatsächlich auch 4 von den 5 Fahrern in die Super Bowl eingezogen sind. Die waren schon verdammt schnell, also gerade Verne, Buemi, Di Grassi. Und in der Super Bowl haben sie dann nochmal ein bisschen Stoff gegeben, vor allem Di Grassi erstaunlicherweise vor den beiden Renault-Motoren, vor Verne, der Zweiter wurde, und Buemi als Dritter. Also da muss man sagen, Chapeau, weil er eigentlich nicht so der Qualifying-Gott ist. Also es war jetzt seine allererste Pole überhaupt in mittlerweile 24 Rennen waren es jetzt, glaube ich, ne? Oder 23?
Ja, 24.
Ja, und na gut, ist auch fürs Punktekonto ja ganz gut. 3 Punkte zusätzlich und da hat er jetzt quasi 18 Punkte mitgenommen, also als wäre er Zweiter geworden.
Und auch schön, dass beide Next EV in die Super Pole gekommen sind. Die waren ja letztes Jahr ganz weit hinten. Und dann haben sie schon in Hongkong gezeigt, dass sie im Quali definitiv die Pace haben. Und jetzt wieder, na gut, waren jetzt nur 4 und 5, aber trotzdem, ja, Hervey und Piquet in der Super Pole, das ist respektabel. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ganz kurz, weil du gerade Sam Bird angesprochen hast. Der war im Quali tatsächlich 19 langsamer als im zweiten freien Training.
Ja.
Also fast eine ganze Sekunde.
Aber man muss auch sagen, Verne hat ja bei seiner, ich glaube in der Gruppenphase war es seine Runde, hat er ja den All-Time-Record für die Strecke da gecrashed und neuen Streckenrekord aufgestellt. Zwar nur sehr knapp schneller gewesen als Buemi im letzten Jahr, aber das war generell irgendwie erstaunlich für mich, dass die, normalerweise ist die Formel E ja in dieser Saison schon wieder ein bisschen schneller geworden, aber auf dieser Strecke macht es irgendwie kaum einen Unterschied. Also da waren die Zeiten doch sehr nah an 2016 dran.
Was schon erstaunlich ist, denn ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich habe ein bisschen Vorbericht geschaut auf Eurosport und ich glaube, Rosenqvist war es, der es gesagt hatte, du kommst irgendwie an eine Strecke, an der du schon mal warst, ein Jahr später und dann ist irgendwie das Auto ein ganz anderes. Also so das Handling, die Weiterentwicklung, keine Ahnung, Leistungsentfaltung und sonstige Dinge, die sind irgendwie wohl so unterschiedlich, dass die Autos sich komplett anders fahren oder irgendwie sehr anders fahren. Und dass man dann es trotzdem schafft, irgendwie so sehr ähnliche Zeiten zu fahren, ist schon auch interessant.
Durchaus, ja. Aber da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen, oder?
Nee.
Nee.
Nicht
lass uns zum Rennen gehen, das ist viel
schöner. Ja, lass uns zum Rennen gehen. Ich würde gerne noch vor dem Rennen, würde ich gerne noch einmal Fanboost erwähnen. Hatten ja Buemi und Abt und Di Grassi erhalten. Und ich, fleißig, habe ja angekündigt, dass ich abstimmen würde. Habe ich auch versucht und dann habe ich es nach 3 vergeblichen Versuchen an 3 aufeinanderfolgenden Tagen, habe ich es dann einfach gelassen. Also Formel E Android-App, ich weiß nicht, ob da noch einer Probleme hat, aber die ging für mich genau gar nicht. Habt ihr abgestimmt? Ging's?
Also ich habe nicht abgestimmt, aber ich darf nicht, ich muss ja neutral sein.
Ach so. Ich muss eigentlich auch neutral sein. Aber wenn, dann würde ich auf Twitter immer abstimmen.
Ja, also weiß nicht, in der ersten Saison, ich erinnere mich noch ans erste Rennen damals, war es oder das zweite, da haben wir ja den Hund damals entscheiden lassen, einen Napp für Heidfeld und einen für Daniel Abt und dann hat Abt gewonnen, glaube ich, und da haben wir dann abgestimmt. Dann haben wir in der zweiten Saison immer abwechselnd, als es dann auf London zuging, für Buemi und Di Grassi abgestimmt, dass die beiden halt möglichst beide einen Fanbus kriegen im Finale und gleiche Voraussetzungen haben. Aber ich stimme, also ich habe von vielen Seiten immer mal wieder dann irgendwie zu hören gekriegt, hier könnt ihr doch nicht machen und stimmt auch irgendwie. Also ich stimme eigentlich nicht mehr ab.
Mhm. Naja, gut. Dann stimme ich jetzt auch nicht mehr ab. Geht da sowieso nicht. Also nicht mit der App meiner Wahl. Und ich richte mich da ungern nach anderen. Also lasse ich es einfach bleiben, wenn die das nicht wollen. Ich werte das als Zeichen. Und verlasst mich einfach darauf, dass ihr richtig abstimmt. Ich schicke euch nachher dann auch einen Tweet, damit ihr wisst, wie ihr abstimmen müsst. Naja gut, sei es drum. Fangen wir doch mal an mit dem Rennen. Wie sieht's denn aus, Tobi? Du bist ja schon ganz heiß drauf. Also ich muss sagen, um jetzt da gar nicht irgendwie was Spezielles zu sagen, so die ersten 10 Runden, da ging's schon gut ab, oder?
Da ging es schon gut ab. Es war richtig hektisch teilweise. Also es gab schon hektischere Rennen, definitiv. Aber ich glaube, alles in allem können wir sehr, sehr zufrieden sein mit dem Comeback so aus der Winterpause. Es hat hat mir ehrlich gesagt wirklich gefehlt. So ein bisschen elektrisches Rennfahren hat mir gefehlt. Und das Rennen, es war jetzt nicht so ein Vorzeigerennen, aber es war halt schon immer noch besser als die letzten 4 Jahre Formel 1, ne?
Ja.
Das also ich muss sagen, ich war irgendwie auch vorher heiß wie Frittenfett. Ich bin dann immer, wenn es dann losgeht, irgendwie die Rollen in ihre Startposition und ich sitze hier am Ticker und kriege nasse Hände. Da geht der Puls echt hoch. Und dann war es auch, ja, wie Tobi sagt, es war jetzt nicht das ganz spektakuläre Rennen, aber es war permanent eigentlich immer was los. Also ich merkte es ja dann im Ticker, dass ich eigentlich ununterbrochen geschrieben habe, weil immer irgendwelche Überholmanöver waren. Es waren jetzt keine ganz spektakulären Geschichten wie irgendwelche krassen Unfälle oder irgendwas in der Richtung. Aber es war kontinuierlich eigentlich irgendwas zu erzählen, weil dann gerade in der zweiten Hälfte auch hinten im Mittelfeld sehr, sehr viel Action war, also sehr viele Zweikämpfe und wirklich auch beinharte Zweikämpfe, die man sich echt gut angucken konnte. Leider ist an der Spitze jetzt nicht so viel passiert dann mehr in der zweiten Hälfte. Also Wern hat dann schon nochmal ein bisschen Luft oder ein bisschen aufholen können auf Buemi, der im zweiten Auto ein bisschen Probleme hatte mit den Bremsen, kam deswegen nicht so ganz gut zurecht, aber konnte letztlich dann doch mit Mühe den Vorsprung von ungefähr 2 Sekunden halten auf Wern und die beiden zusammen dann eben auch auf De Grassi. Also vorne ist halt nicht mehr so ganz viel passiert dann.
Ja, aber das erklärt auch, warum Buemi in Führung liegend dann sich trotzdem gefanboostet hat, um irgendwie da nicht zu viel Luft auf den Hintermann zu verlieren, ne?
Ja. Er war jedenfalls nicht wirklich in Gefahr, irgendwas zu verlieren. Also er war vorne nicht ganz, ganz kontrollierend und weiß ich nicht, seitdem er die Führung übernommen hatte, dann irgendwann in den ersten, ich weiß gar nicht, welche Runde das war das Rennen eigentlich gelaufen. Wern ist zurückgefallen und ist dann am Ende 3 Sekunden nach ihm angekommen. So. Okayer Abstand, aber auch nicht besonders groß, nicht besonders klein. Die Grassi war auch kurzzeitig noch in Gefahr, hinter Turvey auf Platz 5 zurückzufallen. Letztendlich Dritter geworden. Also die Spitze vorne war so, ja, das hat sich halt irgendwann so eingependelt. Aber hinten so, ab so um die letzten Punkteplätze, da war es dann richtig heiß. Und insbesondere in der zweiten Rennhälfte dann.
Ja, das stimmt.
Lass mich gerade nochmal einhaken an der Spitze. Wir müssen, glaube ich, nochmal herausstreichen, was Buemi eigentlich gerade für ein Renngott ist. Ich glaube, der ist in der Form seines Lebens. Also fährt er wirklich wie ein Uhrwerk. Hat ja gleich am Anfang des Rennens die beiden vor sich überholt mit sehr bestimmten Manövern, aber eben einfach gut gemacht. Und dann das Ding einfach wieder sowas von souverän nach Hause gefahren, zum dritten Mal in Folge jetzt, das gab es vorher auch noch nicht. Ich finde auch seine Aussagen dazu erstaunlich. Er sagt halt, oder hat nach dem Rennen dann gesagt, es läuft halt gerade für sein Team und wer weiß, wie lange das noch geht. Und er will natürlich jetzt sich einen Vorsprung erarbeiten, weil er dann möglicherweise irgendwo bei den Terminkonflikten, also das Doppelrennen in New York, würde er ja nicht bestreiten können, weil er da mit Toyota WEC fährt. Und deswegen weiß er halt, dass er jetzt Vollgas geben muss und dass er das so fehlerfrei umsetzt, das war in den ersten beiden Saisons oder vor allem im ersten Jahr halt nicht so. Da hat er viel mehr Fehler gemacht, auch im Qualifying immer mal wieder und er weiß jetzt, er braucht im Qualifying eigentlich gar nicht 100% gehen, 100% Risiko, weil im Rennen, ja, da hat er halt so ein starkes Auto. Wobei man da auch wieder sagen muss, Prost beispielsweise hat es nicht geschafft, die Grassi zu überholen oder zumindest nicht dauerhaft auf die ganze Distanz. Ist zwar mal vorbeigegangen, aber letztlich ist, glaube ich, doch das Fahrerlevel von Buemi nochmal so viel besser, dass der da einfach vorne wegfährt und auch diese 3 Siege verdient hat.
Das denke ich auch. Ich glaube, sein Lauf geht auch immer noch zurück bis Long Beach in Saison 1, oder? Ich glaube, da ist nichts irgendwann zwischengekommen. Der sammelt seit Long Beach Saison 1 April 2015 bei jedem E-Prix Punkte.
Das ist der Wahnsinn, ja.
Also selbst in London, wo er außerhalb der Top 10 angekommen ist, hat er sich immer noch die schnellste Runde geholt und da auch Punkte gesammelt. Ich glaube, der ist durchgängig in den Punkten gewesen seit 2015.
Ja, ich gucke gerade nochmal nach. Er hat zum Beispiel in Long Beach in Saison 2, hat er auch, wie schon in London, durch die schnellste Runde dann Punkte geholt.
Achso, naja gut. Aber
na gut. Also da war er auch nicht in den Top 10, aber ja, da gab es dann noch 2 Punkte für die schnellste Runde. Ja, es ist schon ein Eichhörnchen.
Das habe ich mir übrigens auch gedacht, wo du das gerade sagtest, Tobi, irgendwie das souverän nach Hause gefahren und kontrolliert und so weiter und so fort. Das ist halt schon so ein bisschen so Little Schumacher-like, der einfach sich seine Position vorne erarbeitet, ob das im Qualifying ist oder ob das im Rennen ist, der kommt dahin und dann bleibt er da und du kriegst ihn da auch nicht weg. Und in dem Fall macht er das dann tatsächlich so ein bisschen wie Schumacher, nach dem Motto, ein gutes Pferd springt nicht höher als es muss. Er weiß genau, was er leisten muss, damit er da bleibt und das Ding zu Ende fahren kann, ohne größere Risiken einzugehen. Und das hat man ja jetzt schon ein paar Mal gesehen. Das ist auf jeden Fall eine beachtliche Leistung, wenn man das immer und immer wieder hinbekommt. Das ist schon nicht schlecht.
Ja, und wenn man das mal vergleicht mit zum Beispiel José María López, der da sein Heimspiel eben gegeben hat, der wusste für seine Zuschauer, es waren ja insgesamt 30.000 Leute an der Strecke, was schon mal beachtlich ist, und davon fast alle eben seine Fans mit Sprechchören und dies und das, die wollten den natürlich weit vorne sehen. Und er hat es dann leider, also das kann man auch einfach so jetzt mal als in unserer Position sagen, leider eben weggeworfen im Qualifying, hat wirklich ein Wahnsinns ersten Sektor, also Bestzeit im ersten Sektor, war auch im zweiten extrem schnell und hat das Ding dann in die Mauer gesetzt und musste dann von ganz hinten starten. Also das war, hat eben gezeigt, wenn man es zu hart angeht, dann kann es auch nach hinten losgehen. Weil wenn er jetzt nur ein bisschen langsamer gefahren wäre und ich sag mal Startplatz 10 oder so, dann hätte er gewonnen, weil er hat im Rennen 10 Plätze gut gemacht und nein, natürlich nicht, aber er wäre auf jeden Fall vorne reingefahren.
Dann hätte er gewonnen. Erst habe ich gedacht, du meinst es ernst. Nee, gut, sehr schön. Ja, stimmt, da wären natürlich viel mehr drin gewesen. Ja.
Vielleicht noch ein Wort zu Virgin. Die waren ja, haben die beiden ersten Trainings gewonnen und waren dann auch im Rennen sehr schnell. Also Bird hatte leider Gottes ein Softwareproblem, kam da nicht so ganz zurecht und musste dann ja quasi auf die schnellste Runde gehen. Aber Pechito hat wirklich gezeigt, was in diesem Auto steckt und auch was er drauf hat, ist eben 10 Punkte nach vorne gefahren, 10 Plätze nach vorne gefahren und hat so seinen Fans ja dann letztlich doch auch ein schönes Spektakel geboten. Was ich allerdings auch interessant fand, Bird hat ja Vollgas gegeben mit Abstimmung im Qualify, also auf Qualifying Setup, auf die schnellste Runde gegangen, hatte die auch zwischenzeitlich eine ganze Weile, aber dann hat irgendwann Felix Rosenqvist, der aus der Box leider nicht wieder losfahren konnte, weil er da ein Problem mit dem Batteriemanagementsystem hatte, konnte einfach nicht losfahren und dann war das Rennen für ihn auch gelaufen. Der hat das dann ja auch versucht, auf die schnellste Rennrunde zu gehen und hat es auch geschafft, und zwar deutlich, also war schon schneller als Bird, wo man jetzt natürlich rauslesen kann, dass Mahindra schon mittlerweile vor Virgin ist. Nicht nur in der Punktewertung, sondern die haben echt den Sprung geschafft jetzt als momentan drittbestes Team.
Wobei man auch nicht vergessen darf, dass der Rosenqvist schon auch ein Ausnahmefahrer ist. Ne? Gut, ich meine, Bird ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Stimmt schon.
Ich erinnere mich an einen Bericht aus dem letzten Jahr, als der Mahindra-Teamchef angekündigt hatte, das Auto für die nächste Saison, also jetzt die laufende Saison 3, das wird keine Evolution, sondern eine Revolution. Und das ist denen, glaube ich, gelungen. Nicht nur, dass jetzt Rosenqvist natürlich ein super Talent ist, sondern auch das Auto, was unter seinem Popo sitzt, das ist halt echt schon, ja, ein Auto, was an die Spitze gehört.
Absolut.
Ja, ja,
die hatten ja auch eine ganz spezielle Strategie, Mahindra. Sind 2 Runden später gekommen als die ersten, die getankt haben. Auto gewechselt haben. Also hatten wirklich im ersten Stint sehr, sehr gut gehaushaltet, obwohl die Rundenzeiten ganz okay waren. Und hatten dann quasi in der zweiten Hälfte, also in Runde 20 sind sie reingekommen, hatten dann quasi noch 17 Runden Zeit mit voller Energie und wollten da richtig Gas geben. Hat auch ganz gut funktioniert. Die haben einige Plätze gut gemacht, auch Heidfeld. Oder das heißt in diesem Fall nur Heidfeld, weil Rosenqvist ist ja nicht wieder rausgekommen. Aber Heidfeld hat dann ja leider Gottes die Minimum Pitstop Time, also die, es gibt ja immer eine Mindestzeit, damit die Fahrer auch richtig angeschnallt werden und so weiter beim Fahrzeugwechsel. Hat er leider nicht eingehalten, ist eine Sekunde zu früh rausgeschickt worden oder rausgefahren und hat deswegen kurz vor Schluss noch eine Durchfahrtsstrafe gekriegt, was ihn dann eben ja zurückgeworfen hat auf Platz 15, sonst wäre da auch schon ein gutes Punkteergebnis drin gewesen.
Und es war wirklich ganz knapp, das war 0,385, ich glaube, das war die Zahl, Sekunden, die ja zu früh raus war, aber wie mir der gute Norman auf Twitter schon geschrieben hat, da regels, ah, da regels. Und tja, so ist das
halt. Was? Sag das nochmal.
Da regels, ah, da regels.
Ach so. Was ist das für ein
Akzent? Marc Terenzi. Ach, meine Güte. Schaut ihr nicht das Dschungelcamp?
Nein.
Nicht, keine Sorge. Ich auch nicht, keine Sorge. Ich glaube, das war von dem. Ja, aber so sind halt die Regeln. Und wenn man 55 Sekunden nicht trifft, dann ist halt, ne, das ist halt doof gelaufen.
Ja, ja. Blöd. Aber
das ist ja auch nicht das erste Mal bei Heidfeld. Also vor 2 Jahren zum Beispiel in Buenos Aires, da war es zwar nicht die Minimum Pitstop Time, da war er zu schnell in der Boxengasse, aber hat deswegen damals den Sieg hergeschenkt, beziehungsweise sein Team. Und ich weiß auch nicht, warum Heidfeld immer wieder diese Sachen passieren. Eigentlich seit 2,5 Jahren mittlerweile.
Wobei ich auch sagen muss, dass insbesondere Abt und Mahindra bei den Boxenstopps und Next TV auch immer sehr, sehr eng planen. Mhm. Also es gibt dann nachher ja immer ein Dokument, was da zeigt, wer wie lange in der Box war. Und Auto Nummer 3, das ist Nelson Piquet, der war bei seinem Boxenstopp 7/10 über der 55-Sekunden-Marke. Wer ist noch dran gewesen? Nummer 6, Dragon, okay. Ja, Duval ist das, glaube ich. Der war 0,6 drüber. Gleiches gilt für die Grassi. Heidfeld dann eben seine 4/10 drunter. Und der andere Maxi-V von Turvey, der hat dann eben 57 Sekunden gestanden. Genau 2 Sekunden über der Mindestboxenstoppzeit von 55 Sekunden.
Ja. Bei diesem Boxenstopp gab es ja noch einen kleinen Eklat.
Jetzt warte
mal. Der fast noch.
Moment noch.
Okay.
2 Sekunden, ne? Der Turvey hat eine Gesamtzeit von 46,22,7. Und Platz 8, D'Ambrosio, hat 46,21,9. Das heißt, wenn er nicht 2 Sekunden drüber gewesen wäre, dann wäre er nicht 9., sondern 8.
Ja, da muss ich direkt nochmal einhaken, weil Turvey ist nämlich auch der Einzige, der richtig Plätze verloren hat. Der war vor dem Boxenstopp, wenn ich mich nicht täusche, sogar 3. Also dessen geschuldet, dass das vorne auch jemand schon vor ihm an die Box gefahren ist. Aber er lag auf 3 und ist dann wieder rausgekommen, letztlich auf 8. Hat 5 Plätze verloren. Mhm. Also kann halt auch schlecht sein, wenn man zu lange steht.
Ja, das macht schon richtig was aus. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, Timo. Du wolltest was erzählen von einem Eklat.
Naja, also wenn wir gerade bei Boxenstopps sind, da gab es ja die Situation, dass Abt die Grassi sehr, sehr schnell eben, wie wir eben besprochen haben, rausgeschickt hat. Und zwar gerade so noch vor Nelson Piquet, der von hinten kam. Und ja, es gab dann keinen Unfall. Es war auch, also Piquet musste vom Gas gehen. Das ist eigentlich schon mal schlecht. Also zu Lasten von Di Grassi. Mhm. Deswegen stand eigentlich auch nach dem Rennen so ein bisschen noch im Raum die Frage, ob Di Grassi da noch nachträglich bestraft wird. Es kam dann irgendwann die Entwarnung oder zumindest, dass er keine sportliche Strafe fürs Rennen kriegt. Stattdessen hat er aber eine Geldstrafe gekriegt, sagenumwobene 1.500 €, die Abt jetzt überweisen muss.
Oi.
Und zusätzlich eine, wie nennt man es auf Deutsch, Verwarnung?
Schriftliche Verwarnung, ja.
Schriftliche Verwarnung und ja, also der ist, glaube ich, sehr gut damit weggekommen. Es war jetzt auch nicht so klar, man kann jetzt nicht sagen, es war auf jeden Fall ein unsafe Release, was bestraft werden muss. Es war irgendwo grenzwertig und ich denke mal, im Sinne des Sports war es eine gute Entscheidung am Ende. Also
ich habe das ein paar Mal zurückgespult, diese Stelle, weil ich mir da nämlich nicht so sicher war. Also ich habe natürlich auch beim ersten Mal, als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, das war aber jetzt super eng. Aber eigentlich müsste man da, keine Ahnung, mildernde Umstände oder sowas walten lassen, denn das Auto kam ja da außer Sicht um die Ecke und in dem Moment, wo das sichtbar wurde, musste die Grassi eigentlich schon losgefahren sein, sonst wäre der nicht gelandet, wo er gelandet ist. Aber da weiß ich nicht, ob ich mich da täusche und ob man in der Box das gewusst haben müsste. Ja, keine Ahnung, weiß nicht, wie ihr das seht. Also für mich war das auch irgendwie diese ganze enge Kurve da vor der Boxeneinfahrt und so weiter, das ist halt nicht so richtig übersichtlich gewesen, wie das eigentlich hätte sein müssen. Also aus Sicherheitsaspekten.
Ist halt doof gelaufen, ne?
Ja, ja.
Ist halt doof gelaufen. Und Piquet, der hat sich richtig aufgeregt, ne? Also der ist da, hat sich nach dem Rennen sehr, sehr negativ mal wieder zu die Gasse geäußert. Der hat ja auch schon vor 3 Monaten oder sowas mal auf Twitter abgelästert und meinte, du Scheinheiliger, du bist gar nicht so cool, wie alle mal sagen. Im Grunde genommen. Und jetzt hat er wieder gesagt, oder er hat sich über die Rennstewards eigentlich aufgeregt, dass sie keine Konstanz da drin haben. Die sagen natürlich, ja, es ist, jeder Fall wird einzeln bewertet, aber unsafe release ist unsafe release, meint er. Und irgendwo muss ich ihm da recht geben. Also wenn er der Meinung, wenn es tatsächlich eine unsafe release war, und das wurde von den Stewards ja eigentlich auch so bejaht, dass es eine unsafe release war, wurde nur anders bestraft als üblicherweise. Sonst wären das 35 Sekunden Zeitstrafe gewesen. Tja, dann hätte man da wahrscheinlich auch eigentlich die klassische Strafe ansetzen sollen.
Die da wäre?
Die wäre 35 Sekunden Zeitstrafe, auf die Rennzeit am Ende draufgerechnet.
Ah ja, okay. Ja, ich weiß es nicht. Dann müsste man davon
sagt
ausgehen.
Sagt uns einfach eure Meinung, wie ihr das seht. Also wir sind ja hin und her gerissen. Also ich bin ja, eher stimmt. der Meinung, es war gerade noch okay. Dadurch, dass Piquet vom Gas gehen musste, ist es aber okay, dass er zumindest die Grassi eine Geldstrafe kriegt. Ja. Gleichzeitig ist Piquet halt bei sowas dann, wenn es um die Grassi geht, auch sehr empfindlich und sehr laut immer, weil die sich einfach schon seit jeher verachten. Die beiden Brasilianer, das ist einfach so, das wissen wir ja. Von daher diese Aussage auch mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, ich stimme dir auch zu, Tobi, dass natürlich irgendwo eine Konstanz da rein muss bei den Entscheidungen der Rennleitung. Und apropos, da können wir vielleicht noch gerade den Hinweis geben, dass du ja eine sehr interessante Tabelle heute noch veröffentlicht hast, die alle Entscheidungen der Stewards aufzeigt. Und da könnt ihr auch euch die einzelnen Spalten in dieser Tabelle mal vergleichend anzeigen lassen und so. Ist ganz interessant, hatten wir bisher noch nie.
Ja, das stimmt, das ist tatsächlich interessant.
Ich versuche mal den Bogen wieder irgendwie zu kriegen. Zwei Teams würde ich gerne noch kurz ansprechen. Zum einen Jaguar, die, finde ich, einen guten Fortschritt gemacht haben in Buenos Aires. Es gab, im Qualifying haben wir vorhin schon kurz angedeutet, Mitch Evans hat halt echt ein mega Qualifying abgeliefert, alles rausgeholt aus dem Auto. Ist dann im Rennen auch ziemlich gut eigentlich erst zurechtgekommen, wobei er zwei, drei Plätze auch verloren hat, aber sei es drum, er war immer noch in den Punkterängen. Ist dann leider gegen Ende auch bestraft worden, musste einmal durch die Boxengasse fahren und ist dadurch auch rausgefallen, weil er, wisst ihr es noch, war er zu schnell?
Mitch Evans.
In der Boxengasse, ja. Oder war das Full Course Yellow Speeding?
Während der Full Course Yellow, richtig. Der hat Full Course Yellow kam los, ne? Und er ist noch 4 Sekunden weitergefahren.
Ja. Ja, da hat er eben auch eine Durchfahrtsstrafe bekommen, ist dadurch halt am Ende jetzt nur auf Platz 13 gelandet. Aber das wären die ersten Punkte gewesen für Jaguar. Hm. Da wäre durchaus was drin gewesen. Und auch Adam Carroll, nicht schlecht gefahren. Er hatte halt leider Gottes am Start ein Softwareproblem, also hat sein Auto nicht gelauncht gekriegt, konnte nicht anfahren. Es ging dann irgendwann wieder, kurz bevor das Feld an ihm vorbeigefahren wäre.
Und das war der Grund für die gelbe Karte, für die gelbe Flagge, oder?
Für die Full Course Yellow Phase, ja. Also, weil er halt auf der Start- und Zielgeraden stand, dann kamen ein paar Stewards oder ich weiß nicht, vom Team wahrscheinlich auch ein paar Leute, ich weiß nicht genau, haben ihn angeschoben und dann ging es irgendwann wieder. Er hat dann gedacht, yippie-yay, jetzt kann ich ja richtig schön aufholen, wie das eben hinterm Safety Car auch so ist eigentlich. Aber, denkste Puppe, er hat dann richtig schön Strafe gekriegt, weil er irgendwie, ja, in deiner Tabelle steht's drin, Tobi, wie genau erst 20 Sekunden x km/h sind, also echt richtig übertrieben.
Ja, ihm wurde vom Team halt einfach gesagt, okay, jetzt gib Gas, jetzt hol auf, aber Full Course Yellow Regeln sind Full Course Yellow Regeln und dann hat er einfach für 21 Sekunden auf 191 km/h hochgezwiebelt. Also,
ja.
Das war dann halt doch ein bisschen
viel. Ja, ich glaube, da braucht man nicht drüber diskutieren, über diese Strafe, die war sicherlich gerechtfertigt, aber er hatte dann natürlich irgendwie, musste dann abbremsen und war sowieso schon eine ganze Ecke hinter dem Feld und hat dann gleichzeitig natürlich noch die Strafe draufgekriegt, also ja, war natürlich das Rennen für ihn gelaufen. Hm. Da hat er nicht mal Ma Ching-Hua noch einholen können.
Nein, das will was heißen, aber ich bin da neutral.
Wir haben also man muss ja sagen, er hat sich ja gestern auch wieder nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Wenn man mal vergleicht, dass Teamkollege Wern eben auf Platz 2 gefahren ist und eigentlich so schnell war wie Buemi, hat Ma Ching-Hua Platz 16 geholt, im quasi mit stärksten Auto im Feld. Mhm. Vom Platz 19 gestartet, hatte ja auch einen Unfall vorher. Aber er ist quasi letzter geworden von all denen, die keine technischen Probleme hatten. Und das ist schon... Also ich bin mal gespannt, wie lange der da drin sitzt. Wir haben das Thema ja schon öfter angeschnitten. Ist schön und gut, wenn man da jemanden hat, der irgendwie für den chinesischen Markt wichtig ist, aber wenn der halt gar nichts bringt.
Genau. Wie viel der dann...
Irgendwas macht er falsch.
Genau. Wie viel soll der jetzt damit bewirken? Vielleicht, er wirkt vielleicht eher abschreckend. Oder er sorgt dafür, dass andere chinesische Rennfahrer jetzt so krass Bock haben, das zu machen und es besser zu machen, dass es dadurch irgendwie einen Schritt nach vorne gibt. Weiß nicht.
Tja.
Also ein sehr frommer Wunsch, sehr frommer Wunsch.
Ja, ich glaube auch. Vielleicht noch ein Wort zu Venturi. Die waren irgendwie den ganzen Tag so ein bisschen off the pace. Im Rennen ging es dann von der Geschwindigkeit an sich, von der Pace her, aber auch da wieder einige Fehler. Also Maro Engel beispielsweise hatte einen Leistungsverlust zu beklagen, ist dann eben an die Box gekommen, konnte nicht mehr wirklich weitermachen. Er ist dann nochmal rausgegangen, hat auch die schnellste Runde gejagt, am Ende dann die drittschnellste Runde gefahren. Also ja, die Pace war halbwegs da, aber trotzdem ist bei Venturi noch so ein bisschen der Wurm drin momentan. Also die sind da schon im hinteren Drittel, sage ich mal, unterwegs.
Ja, eins noch. Danke an Duval und D'Ambrosio von Faraday Future Dragon Racing für feinstes Teamkameraden-Racing zum Ende des Rennens, oder?
Ach, das war schön.
Das war wunderbar.
Das war richtig schönes Racing.
Ich konnte mir richtig gut vorstellen, wie man am Kommandostand sitzt und irgendwie bis auf die Finger die Nägel weggekaut hat und Schweißperlen auf der Stirn und sich die ganze Zeit nur wünscht, dass nichts Schlimmes passiert. Die haben sich da richtig gegeben.
Aber es sah schön aus. Also okay, die waren wirklich Rad an Rad und das war ein fairer Kampf. Das sind ja beide super tolle Fahrer, die sehr, sehr viel Erfahrung haben. D'Ambrosio ehemals Formel 1, Duval bis letztes Jahr noch WEC. Also die haben es drauf und das haben die halt wirklich bewiesen gestern, dass die wirklich gute Fahrer sind.
Ja, es war schön hart. Genau das wollen wir sehen. Motorsport.com hat das aufgegriffen, das Thema, und geschrieben, dass die Spannungen im Team dadurch jetzt gewachsen sind, aber ja, ich glaube, das ist eher aus der Emotion heraus gewesen. Eigentlich sind Duval und D'Ambrosio sind ja beides eher ruhigere Typen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel hängen bleibt.
Die sind auch gut befreundet miteinander. Also nicht noch lange nicht so gut befreundet miteinander wie Frenz und Da Costa. Die sind echt super miteinander. Aber nee, die kriegt man nicht so auseinander. Nicht wie Prost und Senna damals.
Nein.
Nein, so nicht.
Wir bleiben noch mal ganz kurz in Südamerika, weil während wir das aufnehmen hier gerade, ist noch eine News reingekommen.
Jetzt.
Und zwar aus deinem Lieblingsland, kleiner Querverweis auf den Clean Electric Podcast, Chile. Chile hatte ein paar Vertreter da in Buenos Aires und hat sich mal mit AGAC zusammengesetzt und geredet. Und Chile bewirbt sich jetzt um ein Rennen in Santiago. Energieminister war dabei, der Sportminister ist da nicht abgeneigt von, und es gibt jetzt einen Streckenentwurf, da werde ich mich nochmal ransetzen und den suchen. Und Chile möchte auch demnächst, also wahrscheinlich Saison 4 oder Saison 5, wenn alles neu wird, ein eigenes Rennen bekommen. Das wäre
da
dann
nicht alles möchte, ne? Das ist der Wahnsinn.
Da nicht alles möchte.
Also
wir hatten jetzt Uruguay, wir hatten jetzt Argentinien, Brasilien bewirbt sich ja auch. Wer ist noch dabei?
Austin zum Beispiel, wenn wir mal nach Nordamerika gehen. Austin hat auch Interesse, da werden wir jetzt die Tage darüber berichten. Mhm. Dann ganz interessant, können wir mal ein bisschen anteasern, auch wenn ich noch nicht zu sehr verraten will, habe ich jetzt die Woche ein Telefonat mit einer anderen deutschen Stadt, die auch Interesse hat.
Norden, Süden, Osten, Westen?
Ja, ich sag mal Westen.
Westen?
Westen, ja.
Bottrop.
Ja, jetzt könnt ihr mal euch den ganzen Abend Gedanken machen, was das für eine Stadt sein könnte.
Schön, Köln am Ring.
Wir müssen mal gucken, ob das was hergibt, das Thema. Wenn, dann werden wir nächste Woche darüber berichten.
Ja, und wenn nicht, dann sprechen wir nächsten Sonntag drüber, oder?
Ja.
Ja, wir dürfen das nicht aus den Augen verlieren.
Falls es durchkommt. Ne?
Ja, ich will das ja jetzt auch wissen.
Ja, ja.
Und wir sprechen uns ja sonst nie, ne? So. Na gut. Eins will ich noch sagen, bevor wir hier Schluss machen. Ach so, Tabelle kann sich jeder selber anschauen, oder? Müssen wir jetzt viel dazu sagen? Ich glaube, nein. Oder? Okay. Wo mir die Grassi
machen wir eingetragen von mir, also das sollte man sich anschauen.
Ja, dann schauen wir es uns an. Schau.
Sagen wir mal vielleicht zwei Sätze dazu.
Ja.
Also die größten Schritte, oder das ist eigentlich so das Interessanteste, finde ich, durch seinen zweiten Platz, Jean-Éric Vergne natürlich, ist jetzt gesamt Vierter, nachdem er ja 4 Punkte in Marrakesch geholt hat und jetzt 18 gestern. Das ist bemerkenswert. Prost, setzt sich da oben konstant, ganz schön fest auf Platz 3. Er ist jetzt, genau, dreimal Vierter geworden. Di Grassi hat seine Position da oben als Zweiter gefestigt. Buemi enteilt einfach. Also in der Fahrerwertung ist eigentlich der Interessanteste eben Vergne, der da den Sprung gemacht hat. Nelson Piquet zum Beispiel ist in die Top 10 gekommen. Bei den Teams, vielleicht noch ein Wort zunächst EV, die sind jetzt mittlerweile Vierter. Und das ist für mich wirklich so die Überraschung der Saison, weil die fahren ja auch noch immer mit zwei Motoren. Also anders als alle anderen, haben mehr Gewicht, dadurch ein höheres Drehmoment, aber es scheint irgendwie diese Saison doch besser aufzugehen als letztes Jahr. Und ja, die sind jetzt, haben jetzt im Qualifying auch wieder bewiesen, dass das Potenzial da ist. Die haben zwei sehr starke Fahrer und sind jetzt vierte Kraft momentan.
Während Renault über 50 Punkte Vorsprung auf Abt auf Platz 2 hat. Das ist schon auch krass nach drei Rennen.
Dreimal 37 Punkte geholt. Ist stark.
Kann man anbieten.
Ja.
Einzige Team ohne Punkte nach wie vor Jaguar, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, da wäre was möglich gewesen.
Ja, das ist.
Ich denke, die werden schon bald irgendwann ihre ersten Zähler mal holen.
Ja, und das finde ich, selbst wenn es erst bald ist, ist es immer noch relativ früh, denn die spielen da jetzt gerade erst ganz neu mit und im dritten Rennen irgendwie schon an den ersten Punkten zu riechen, ist, finde ich, jetzt gar keine schlechte Leistung, ehrlich gesagt.
Ja, schon okay.
Schon okay, gutes Stichwort. Schon okay war auch mein Ergebnis beim Kicktipp Formel E Tippspiel. Und schon okay insofern, ich bin zwar hinter Tobi, aber vor Erich und Timo. Da muss ich ja irgendwas richtig gemacht haben.
Tja, frag mal, was ich richtig gemacht habe.
Ja, was du richtig gemacht hast, ist, ja, kann sich ja jeder selber angucken. Wir können das gerne verlinken. Und wer da noch nicht mitspielt, sind halt jetzt so 20 Leute hier am Start. Wer noch nicht mitspielt und Bock hat, der kann da ja immer noch einsteigen. Da muss man nur einmal richtig gut tippen, dann ist man gleich wieder vorne mit dabei.
Ja, vielleicht kurz zum Hintergrund nochmal. Ich weiß nicht, ob das alle so mitgekriegt haben. Wir hatten ja nur eine Kurzmeldung dazu und auf Facebook. Der Ricardo, ein Facebook-User, hatte uns mal vor einer ganzen Weile schon angeschrieben, er hätte diese Tipprunde eben auf Kicktipp erstellt, ob wir da nicht mitmachen wollen, beziehungsweise ob wir das nicht mal teilen können. Und ja, dann haben wir uns ein bisschen kurz geschlossen, wie man das vielleicht noch ein bisschen rundschleifen könnte. Und ja, jetzt sind, ich habe mich gerade selbst gewundert, dass jetzt 20 Leute sich schon angemeldet haben. Echt cool. Und ja, es war jetzt nicht super erfolgreich für das Redaktionsteam, sag ich mal, aber wir sind noch in Reichweite der Spitze. Auf Platz 1 Amazon, falls ich das richtig ausspreche.
Tja, das kann alles sein, ne?
Joko auf 2, also dahinter geht's aber recht eng zu. 35 Punkte für Amazon und dahinter wird's dann richtig kuschelig. Ja,
2x 31, 4x 30, darunter der Tobi. Dann einmal 29 für mich, einmal 28 für Erich und 28 für Timo. Also wir sind schon relativ kompakt noch gerade jetzt so nach dem ersten Mal. Schauen wir, wie sich das entwickelt. Bei mir ist das meistens so, auch wenn ich Fußballtipps mache oder so, da bin ich so die ersten ein, zwei Partien bin ich immer gut dabei und dann werde ich ultra schlecht. Weiß nicht warum, aber das ist irgendwie immer so. Also das kann für euch alles noch gut ausgehen. Es geht um nichts, aber trotzdem.
Auch für Pogo Preuße. 11 Punkte, das war natürlich ein Schuss in den Ofen.
Da ist noch,
aber
noch viel Luft nach oben.
Wir wissen, der Christian hat Ahnung und der wird sicherlich da sich da bald oben festbeißen.
Aber ich glaube, genau das ist das Problem. Wenn du nämlich Ahnung hast, dann kannst du das zwar alles irgendwie realistisch und sachlich und objektiv einschätzen, aber dann setzt die Realität ein und alles kommt anders.
Tja, eben deshalb bin ich auch von uns Erstplatz.
Das ist doch ein schönes.
Keine Ahnung habe.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Tobi. Nee, warte, wir haben doch noch, hattest du nicht noch einen Fakt der Woche?
Ich hatte noch einen Fakt der Woche.
Ja, den kannst du uns jetzt noch mitgeben, bevor wir hier die Klappe zumachen.
Fakt der Woche!
Ach ja, wir wollten auch ein Intro dazu machen.
Jingle!
Ich muss unbedingt noch ein Intro dazu machen.
Ja, ich bin gespannt.
Und zwar hatten wir jetzt, wie vorhin schon erwähnt, ganze 24 Formel-E-Rennen. Und 12 dieser 24 Formel-E-Rennen gingen an Edams. Also, die Renault-Boys, die haben's drauf.
Ja.
50% Geschichte. Wie heißt denn das? Quote. Für die Boys aus Frankreich.
Ja, gar Wahnsinn. Nicht so schlecht.
Da kann man nur den Chapeau ziehen und das war's.
Ja, stimmt, das war's eigentlich schon.
Den Chapeau ziehen.
Ja, Französisch ist Französisch. Ja, dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche am Ende der Themen. Seht ihr das auch so? Das
würdest du auch sagen, oder?
Das würdest du fast auch sagen.
Hunger.
Da sind wir uns ja eineig. Der Timo hat vorher schon gesagt, hat Hunger. Deswegen müssen wir jetzt hier aufhören. Der wird sonst unleidig. Und dann sage ich an dieser Stelle, wie immer, euch beiden herzlichen Dank. Tobi, danke. Timo ebenfalls.
Ja, danke dir auch.
Und euch schönen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Servus und Ciao.
Ciao.
Tschüss.